Meine Lieben, heute kein theologischer Freitag, obwohl Freitag, aus einem ganz einfachen Grund. Morgen wird eh der theologische Freitag sozusagen nachgeholt mit diesem Predigttext. Eine ganz, ganz spannende Geschichte, deswegen nehme ich mir die Freiheit, an diesem Freitag heute etwas anderes zu berichten. Etwas, was mich wirklich sehr, sehr, sehr fasziniert. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von Armin Spiegel. Opiumkriege. Also es gibt zwei Kriege, die in der Geschichte so bezeichnet werden, der erste und der zweite. Der erste war um 1840, der zweite um 1860. Bei beiden Kriegen geht es darum, dass man erreichen wollte, dass in China Opium verkauft wird und die chinesische Regierung was dagegen hatte. Gut, wer hatte denn ein Interesse daran, in China Opium zu verkaufen und warum? Also gerade beim ersten Opiumkrieg ist das vollkommen klar. Also 1800 und so weiter und so fort, und der Welthandel funktioniert, also die Schiffe werden immer besser, man kann über die ganze Welt sehr, sehr schnell segeln, da gibt es die großen Teeklipper dann, und damit sind wir auch beim entscheidenden Begriff Tee. Um 1800 werden die Engländer teenarisch. Anders kann man das nicht bezeichnen. Also die Importquote ist gigantisch. Wenn man jetzt denkt, dass die ganzen armen Leute sich keinen Tee leisten konnten, weil er teuer war, müssen der Mittelstand und die besseren Leute also Tee gesoffen haben in einer Dimension. Das ist unvorstellbar. So eine Teesucht, das ist an sich auch wieder ein sehr spannendes Einzelfenomen. Um das geht's jetzt aber nicht, dass eine ganze Gesellschaft plötzlich auf dieses Kraut, was anders ist Tee nicht, ich trinke nämlich sehr, sehr gern viel Tee, abfährt, und das hat jetzt ein wirtschaftliches Problem. Also die Engländer geben irrsinnig viel Geld aus für Tee, das heißt, es fließt unglaublich viel Silber nach China, und gleichzeitig kann man nach China eigentlich nichts exportieren. Es gibt erste Handelsniederlassungen, also die Portugiesen sind schon längere Zeit dort in Macau, und jetzt kommen die Engländer daher und handeln da mit Tee und so und sagen, ja, wir möchten euch aber auch was verkaufen. Die haben aber zu dem Zeitpunkt nichts, was also in China besonders wichtig ist. Und zweitens einmal, die chinesische Regierung, sprich Kaiser, wollen auch Ausländer gar nicht ins Land lassen. Also die möchten mit denen einfach gar nichts zu tun haben. Es kommt dann zu einer vollkommen irren Szene. Eine englische Handelsdelegation schafft es also irgendwie da bis zum Kaiser vorzudringen und schenkt ihm da alle möglichen technischen Geräte aus England, feinste Produktion und so weiter und so fort. Und der chinesische Kaiser respektive die Hofbeamten verstehen das falsch und schreiben deswegen an den englischen König zurück. Es ist total köstlich. Also sie danken für den Tribut, den der ferne Herrscher da hier an den Herrn der Welt, so sieht sich der chinesische Kaiser, entrichtet, aber sie sollen sich ihr Klumpert gehalten. Also ganz so heißt es natürlich nicht, aber sie brauchen das nicht und sie möchten eigentlich also nichts vom Ausland in ihrem Land haben. Das geht also daneben. Gut, was haben die Engländer, was sie verkaufen können? Spannenderweise Opium. Sie sind also schon in Indien und machen jetzt hier sozusagen den Markt auf für chinesische Händler. Opium hat schon immer in geringem Ausmaß in China gegeben und es beginnt also ein Importstrom von zuerst Indien, und dann ist es natürlich auch lästig, von Indien bis China ist schon ziemlich weit. Das heißt, die Engländer beginnen jetzt also in einer Handelsniederlassung, die heute einen sehr bekannten Namen hat. Wenn sie irgendwelche chinesischen Produkte haben, dann wird das eigentlich genau von dort kommen, Shenzhen. Das hieß damals anders, ist jetzt aber auch wurscht. Gibt es also eine Handelsniederlassung, die der chinesische Kaiser mit Zähneknirschen akzeptiert, und die beginnen dort Opium zu verkaufen an Chinesen. Also natürlich im großen Maßstab an Zwischenhändler, die das dann ans Publikum bringen. Eine sehr, sehr spannende Angelegenheit, und die Chinesen sind nicht glücklich. Also die chinesische Bürokratie und der Kaiser ist nicht glücklich, weil das Ganze sind gigantische Mengen von Opium. Okay, die hat es in China so noch niemals gegeben. Der chinesische Staat sieht, dass die Arbeit immer schwächer wird. ganze Regimenter des chinesischen Heers sind nicht mehr imstande, einen Marsch durchzuführen oder sonst was. Alle hängen nur an der Opiumpfeifen. Und jetzt wehren sich also die Chinesen dagegen, dass sie also da unglaubliche Massen von Opium in ihr Land importiert wird. Und dann gibt es Beschlagnahmungen und dann wehren sich die Engländer und. Es geht dann so hin und her. Am Schluss müssen sich die Engländer auf eine kleine, karge, unbewohnte Insel zurückziehen, die heute unter dem Namen Hongkong bekannt ist. Und dann passiert natürlich das, was passieren muss. Die weit überlegene westliche Militärtechnologie siegt. Also der Kaiser, dem chinesischen Kaiser, bleibt nichts anderes übrig, als den Opiumhandel zuzulassen, mit nebenbei katastrophalen Ergebnissen für die chinesische Gesellschaft. Die Ernteerträgnisse sinken, es kommt zu Hunger. Der Hunger bewirkt wieder, dass die Leute halt, damit sie es überstehen, ein Opiumpfeiferl sich geben und so weiter und so fort. Es sind Arbeiten nur weniger und. Der zweite Opiumkrieg ist dann, da spielen dann die Amerikaner massiv mit und witzigerweise die Deutschen. Also alle möchten da hier jetzt in China ihr Gumpert verkaufen. Das ist eine spannende Sache. Es ist deswegen so spannend, weil der chinesische Kaiser dann einen Brief an den englischen König schickt und ihn doch bittet um Verständnis. Es kann doch nicht sein, dass mit dem Einverständnis des Königs so eine furchtbare Droge, ich glaube, im Original ist es ein furchtbares Gift, in solch gigantischem Maße nach China importiert wird und auch noch mit dem Wissen der Regierung. Dem englischen König wurde es natürlich wurscht und auch der englischen Regierung war das komplett wurscht. Das Außenhandelsdefizit ist weg. Sie verdienen sehr, sehr, sehr gut an dem Opiumhandel und deswegen ist ihnen das wurscht. Es geht ums Geld. Es geht nicht um irgendwelche Sittlichkeiten. Es geht um gar nichts anderes als darum, Geld zu machen. Und die Engländer verdienen eben gigantisch, sie verdienen im ganzen Kolonialreich gigantisch und sie werden damit, vielleicht ist Ihnen das schon aufgefallen, auch die größte Seemacht auf der Welt und so Schiffe sind halt teuer. Also die kannst du nicht in der Garage basteln, sondern so ein großes Kriegsschiff und dann kommt ja noch diese unglaublich schnelle technische Veränderung von den reinen Segelschiffen hin zu Metallsegelschiffen, hin zu Dampfraddampfern, die aber mehr oder minder seegängig waren, bis hin dann eben zu den Schraubenschiffen und eine unglaubliche Geschwindigkeit. Ein Land nach dem anderen rüstet auf und England bleibt immer das reichste und stärkst gerüstete Land, weil sie einfach von den Kolonien so viel bekommen und natürlich auch vom Opiumhandel verdammt gut verdienen. Keine Christlichkeit, keine Sittlichkeit. Wieso sage ich jetzt Opiumkriege? Ich habe gesagt, erster und zweiter Opiumkrieg. Es gibt aber was Drittes Nettes, es gibt immer wieder Opiumkriege. Also irgendein amerikanischer Präsident, ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendein Bush, hat ja den Krieg gegen die Drogen ausgerufen, der sehr, sehr nett gelaufen ist, nämlich der Gestalt, dass man irgendwelche südamerikanischen Diktatoren halt viel Geld gegeben hat. Dafür haben die halt dann die Coca-Felder von irgendwelchen Bauern niedergebombt, respektive also teilweise Napalm draufgehaut. Und das war dann für die Bauern sehr fein, weil die hatten auf der einen Seite irgendwelche Terrororganisationen, die sie dazu gezwungen haben, Coca anzubauen und auf der anderen Seite die Luftwaffe, die ihnen ihre Felder verbrannt hat. Es muss ein schönes Leben sein, wenn man so irgendwo in den Anden drinnen ist, so als Bauer und also nur um das einmal zu sagen, wie furchtbar das ist. Es gibt aber einen weiteren Opiumkrieg und diesen Opiumkrieg können wir gerade im Fernsehen beobachten, nämlich Afghanistan. Das ist total spannend. Also die Mujahedin verdienen am Drogenhandel. Gut, und zwar ordentlich. Einerseits am Handel selber, also die Außerlandesbringung, die größeren Dinge werden offenkundig durchaus von hochrangigen Mujahedin gemacht, aber vor allen Dingen durch die Einhebung einer Steuer auf die Bauern. Und jetzt muss man sagen, das Afghanistan ist natürlich nicht das fruchtbarste Land auf der Welt. Und dass ein Bauer das anbaut, was er verkaufen kann, beziehungsweise noch viel wichtiger, wo es dort überhaupt wächst, ist ja kein Wunder. Der hat eine Familie, die müssen irgendwie leben. Und in diesen Höhenlagen, noch dazu mit der irrsinnigen Trockenheit, die eh schon immer da war, nur in diesem Jahr berichtet auch wieder keiner, war eine unglaubliche Trockenheit, da hat es einfach überhaupt dort nicht geregnet. Da wächst halt nichts anders. Also dieser Schlafmohn scheint also eine äußerst zarte Pflanze zu sein. Und gut, das wächst halt dort. Aber wieso sind so gigantische Flächen von Afghanistan heutzutage Opiumfelder, also Schlafmohnfelder? Aus einem sehr einfachen Grund. Zuerst waren ja die Russen da und haben ganz Afghanistan besetzt. Entschuldigung, dass ich manchmal heute stolpere. Mir ist es heiß. Ich sage es ganz ehrlich, mir ist einfach zu heiß. Aber das Thema fasziniert mich. Und jetzt ist die CIA hingegangen und hat gesagt, wir haben gehört, also die Afghanen sind so wilde Kämpfer, schauen wir doch, ob wir die ausrüsten können. Das waren dann diese riesigen russischen Hubschrauber, diese Hind, heißen sie im NATO-Code. Und die Amerikaner haben denen dann den Mujahideen, die haben sie eigentlich gegründet, um ganz ehrlich zu sein, diese Boden-Luftraketen geliefert, die man so von der Schulter abschießen kann, so zack, das sucht sich selber sein Ziel und so weiter und so fort. Und das kostet ja alles was. Und die Amerikaner haben dann auch wieder eine schöne Sache gemacht, haben gesagt, naja gut, wir machen jetzt Folgendes, ihr dürft euch finanzieren, zahlt uns die Waffen schon und wir fördern einfach den Opiumhandel. Das Ganze hat folgenden Effekt, nebenbei bemerkt bis heute, dass der Iran, über den die Schmuggelroute geht, jenes Land auf der Welt ist, muss man sich vorstellen, wo 50% der Opium, Morphium, Heroin Aufgriffe auf der Welt sind, nur im Iran. Also die Iraner versuchen sich da irgendwie zu wehren, die haben da Grenzsperren errichtet und was weiß ich was alles und versuchen also ihre Bevölkerung davor zu retten. Trotzdem ist der Iran der Staat auf der Welt mit den meisten Drogentoten. Das muss man auch mal ganz ehrlich dazu sagen. Okay, da gibt es unglaubliche Fotos, wie dann die Amerikaner dort waren, nebenbei bemerkt, also so diese tolle NATO-Mission, wo, und das ist also, das habe ich selber gesehen, ja. Ja, eine riesige Lastwagenkolonne von Mujahideen, die Lastwagen sind alle voll mit Opium, durch einen amerikanischen Militärposten durchfahren und die amerikanischen Soldaten schauen alle weg, weil es ihnen befohlen worden ist. Also da hatte man eine lustige Geschichte, hatte man wieder einen sehr schönen wirtschaftlichen Effekt. Auf der einen Seite konnten die irgendwas für die Waffen zahlen. Auf der anderen Seite ist dieser eigenartige Erzfeind der USA, nämlich der Iran, mit unglaublichen Massen von Drogen überschwemmt worden. Ich habe da sowas gehört, dass ein Schuss Heroin ungefähr $1 kostet. Also nix auf gut Deutsch, und bei den unglaublich vielen arbeitslosen Jugendlichen im Iran und der ganzen furchtbaren Unterdrückung und religiösen Intoleranz und Gottesstaat und was weiß ich was, werden halt viele dieser Jugendlichen irgendwann einmal zu Drogen greifen. Nebenbei bemerkt, gibt es auch nicht so wenig Pfarrer, die Drogenprobleme haben. Das darf man an dieser Stelle vielleicht einmal einflechten. Das Spannende an der ganzen Geschichte ist Folgendes. Da gibt es den Verteidiger des Glaubens, das ist der Titel des englischen Königs, respektive Königin und Oberhaupt der anglikanischen Kirche etc. bla bla und Gottes Gnadentum heißt es und was weiß ich was für ein Blödsinn. Denen ist einfach völlig wurscht war, dass man ganz China mit Opium überschwemmt hat, was diesen Staatwitz dann endgültig wirklich zerstört hat. Dann gibt es die Superchristlichen, wir der schlang uns mit Gebetsfrühstücken im Weißen Haus und ich habe doch keine Ahnung was und alles beginnt mit einem Gebet und sonst was. US-Amerikaner, die keinerlei Problem hatten, dieses Afghanistan zu einem zum Hauptproduktionsland überhaupt zu machen, das Ganze zu unterstützen und zu fördern, auch natürlich ganz stark mit dem Aspekt, dass man damit vielleicht dem Iran massiv schaden kann, gesellschaftlich massiv schaden kann. Und daran sehen wir eines, und das ist jetzt ein sehr, sehr böser Satz, es geht einfach nur ums Geld. Und wer das Geld hat, der hat die Macht. Und jetzt kommt halt dieser spannende Aspekt. Christen sagen immer, und das haben sie also von Anfang an gesagt, es darf nur Jesus, respektive der dreifaltige Gott, Macht haben. Denn alle andere Macht in dieser Welt wird sofort missbraucht. Und vielleicht, meine Lieben, können wir da wirklich etwas daraus lernen oder etwas daraus machen, aus dieser furchtbaren Opiumgeschichte, indem wir sagen, okay, Macht gebe ich ab. Macht soll Gott gehören und keine Menschen. Gesegneten Abend uns allen.